Es ist Dienstag, der 26. November. Das ist der Fever Pitch Podcast. Mein Name ist Max Ropers und wir sprechen heute über die Trainersuche beim HSV. Das machen wir mit Sven Thöner von Sky. Los geht's.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Moin Sven, schön, dass du dabei bist. Turbulente Tage, hast du denn überhaupt schlafen können seit Samstagabend?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also die Frage ist berechtigt. Das ist in solchen Situationen natürlich schon irgendwie im Bereich des journalistischen Ausnahmezustands. Also da pennt man wenig, weil man natürlich alles mitbekommen will. Und da hat man eben die beste Chance, wenn man im Prinzip 24/7 online ist. Also ein bisschen geschlafen habe ich schon, aber möglicherweise sieht man mir es ein bisschen an, dass ich schon Tage hatte, wo ich einen geruhsameren Schlaf hatte.
Sonst holen wir uns einfach diese Lichter, diese Ringlichter und dann sieht das alles wieder besser aus.
Sehr gut.
Und für die meisten ist es ja auch immer noch Audio hier. Wir wollen reingehen in die Trainersuche beim HSV, einmal um alle abzuholen. Steffen Baumgart ist am Samstag nach dem 2:2 gegen Schalke entlassen worden, nach dem 13. Spieltag. Es ist, ja, wie so oft beim HSV, einfach nicht zufriedenstellend im Aufstiegskampf. Was war der Hauptgrund, warum Stefan Kunz, der Vorstandsboss, nun aber nach diesem ja dann vierten Spiel in Folge ohne Sieg endgültig die Reißleine gezogen hat?
Ja, du sprichst das schon an, ne? Das war jetzt eine Tendenz, die sich in den letzten Wochen doch sehr, sehr deutlich abgezeichnet hat. Ich würde, sagen wir mal, als jemand, der diese Entscheidungen nicht schultern und danach auch nicht rechtfertigen und sich dafür verantworten muss, sagen, das hätte man vielleicht sogar ein bisschen früher erkennen und auch die notwendige Konsequenz daraus ziehen können. Ich bin immer der Meinung, wenn man doch sich sehr deutlich darüber im Klaren wird, dass der Weg nicht richtig ist, dann gibt es kein, das machen wir mal vor, oder irgendeiner Länderspielpause oder wir warten mal ab, bis der nächste Gegner vermeintlich nicht so stark ist, sondern dann muss man sofort korrigieren. Aber das ist, ne, wie gesagt, sehr ja leicht beurteilt, wenn man das nicht selbst verantworten muss. Der Ausschlaggeber war natürlich dann der erneut außerordentlich schwache Auftritt gegen Schalke. Da war dann ja hinterher davon die Rede, dass eigentlich in der ersten Halbzeit dann doch irgendwie die Vorgaben vollumfänglich umgesetzt worden sind. Steffen Baumgart hatte da ein ganz gutes Spiel gesehen. Das habe ich anders beurteilt. Fand eigentlich, dass das mehr oder weniger so war, dass der HSV einen biederen Auftritt hingelegt hat. Und ja, wer die Tore gesehen hat, der muss dann schon zum Schluss kommen, dass die Schalker sich da doch auch zwei Eier mehr oder minder selbst ins Nest gelegt haben. Gespräche danach, ganz klar natürlich, ne, welche Lösungen hast du und so, da klingt so aus dem Maschinenraum raus, dass da jetzt wohl nicht so überzeugende Gedankenansätze aus dem Trainerteam kamen, auf denen man hätte aufbauen können, auf denen man eine seriöse Perspektive gesehen hat, dass es dann in den nächsten Wochen oder möglichst auch in den nächsten Tagen, im Idealfall zum nächsten Spiel hin, doch irgendwie eine Lösung gibt für diese Misere. Da bestand Handlungsbedarf und der wurde beim Spiel gegen Schalke mehr als offensichtlich.
So, und jetzt müssen wir ja konstatieren, dass die beiden letzten Trainer, Steffen Baumgart und Tim Walter, extrem unterschiedliche Herangehensweisen haben. Tim Walter hat sehr viel auf offensiven Ballbesitzfußball gelegt. Steffen Baumgart wollte es in die andere Richtung drehen. Er wollte kompakt stehen. Er wollte ja gegen den Ball wirklich kämpfen, so die alte Schule wieder ranholen. Beides hat jetzt nicht funktioniert. Was für einen Trainertypen, denn da gibt's ja auch wirklich noch mal ein paar Ebenen dazwischen, sucht denn jetzt Stefan Kunz?
Also da gibt's natürlich ein paar Parameter, die mitentscheidend sind. Also ich habe gestern gesagt, also da wird jetzt kein Jahrgangsbester aus irgendeinem NLZ vermutlich verpflichtet werden und auch kein besonders revolutionär innovativer Trainer aus der zweiten norwegischen Liga oder sowas. Das muss jemand sein, der die Lage gut bewerten kann, der die zweite Liga auch ganz gut kennen sollte im Idealfall und auch dieses ganze Traditionsvereinsbrimborium, wie es beim HSV, bei Schalke beispielsweise auch zum Programm gehört, das ist Teil der Folklore, irgendwie auch schultern können sollte. Das ist natürlich gar nicht so leicht, da so eine Schnittmenge zu treffen und auch wirklich passgenaue Kandidaten zu identifizieren. Aber da gehen wir ja sicherlich gleich mal ein paar Namen durch und können ja mal gemeinsam dann bewerten, was uns da sinnvoll erscheint.
Ja, das wollen wir gerne tun, aber ich würde gerne nochmal auch bei der jetzt bei den Kriterien ein bisschen näher reingehen, weil du hast jetzt gesagt, der soll die zweite Liga kennen, der soll auch so dieses, ja, Traditionsverein, das soll er schultern können. Da gebe ich natürlich recht, dass der auch, dass der vielleicht mal eine Pressekonferenz mit mehr als dem lokalen Tageblatt-Autoren gemacht haben muss. Das ist sicherlich wichtig und auch mal so ein bisschen anders kommunizieren muss. Da wird jedes Wort auf die Waagschale gelegt. Aber was mich immer so ein bisschen stutzig macht, ist so dieses, er muss die zweite Liga kennen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was für Trainer auch in den letzten Jahren aufgestiegen sind. Also da haben wir einen Fabian Hürzeler, der war vorher kein Cheftrainer in dem Sinne in der zweiten Liga. Natürlich war der eine Zeit lang Co. dabei. Aber wenn wir jetzt auch einmal schauen, was auch in anderen Ligen oder in der ersten Liga vielleicht mal funktioniert, jemand, der von außen reinkommt, der einen neuen Ansatz hat. Ruud van Nistelrooy ist jetzt so der erste Name, den ihr auch genannt habt bei Sky. Das muss jetzt aber nicht nur der sein, weil er jetzt eben diese HSV-Vergangenheit hat. Aber ist es nicht vielleicht sogar kontraproduktiv, weil man jetzt bei Steffen Baumgart gesehen hat, der war HSV-Fan, der kennt die zweite Liga und er hat sich dann so, finde ich, ein bisschen darin eingeigelt, so dieses, ja, ich setze hier auf die arrivierten Kräfte und das sind gute Jungs. Vielleicht hilft es doch mal, jemanden von draußen ranzunehmen, der komplett ohne Vorurteile daran geht und sagt, gut, Sebastian Schonlau, jetzt als Beispiel, ist vielleicht einfach nicht der beste Innenverteidiger, den wir haben. Und das war nun mal bei Baumgart und Walter jemand, deren Vertrauen hatte. Und ich finde, der HSV braucht doch immer einen neuen Ansatz, weil jetzt so viele Ansätze dieses guten Wegs, den sie ja eigentlich hatten wollten, nicht funktioniert haben.
Ja, war viel drin jetzt in deiner Frage, ne? Das sind auch alles Sachen, wo ich überall eigentlich einen Haken hinter machen kann. Da hast du vollkommen recht. Natürlich ist es ein kluger Gedanke, sagen wir mal, auch so ein bisschen mal eine Kruste wegzusprengen, so, ne? Was bei Steffen Baumgart meiner Ansicht nach von Beginn an das Problem war, oder eines der Probleme war, das hast du gerade schon ziemlich gut auf den Punkt formuliert. Also da haben sich viele Leute ein bisschen Sand in die Augen gestreut. Ne? Der Typ, der seit Kindestagen in HSV-Bettwäsche schläft und das auch bei jeder Gelegenheit sehr gerne nochmal erwähnt hat, so das schien ja dann zu passen nach dem Walter-Fußball, den viele Leute sehr geschätzt haben, aber der dann unterm Strich natürlich eben auch nicht erfolgreich genug gewesen ist. In der Nachbetrachtung sagt man vielleicht, naja gut, aber da war wenigstens irgendwie ein bisschen Spektakel und Attraktivität im Spiel. Steffen Baumgart ist hierher gekommen und hat natürlich dann ja schon auch mehr oder weniger versucht, seinen Ansatz durchzubringen. Ich bin immer der Meinung, die Top-Trainer, die müssen irgendwo hinkommen, sich angucken, was sie haben und das so analysieren, dass sie daraus die beste Variante für sich schustern. Das ist Steffen Baumgart, finde ich, nicht gelungen. Er hatte dann hinten raus sich meiner Beobachtung nach auch irgendwie ein bisschen verloren. So, ne? Also die letzten Spiele, bleiben wir vielleicht mal beim Schalke-Spiel, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich zum Teil nicht mehr gut überblicken können, wer jetzt welche Aufgabe verfolgt hat, zum Teil auch bisschen schwer zu identifizieren, wer welche Position jetzt genau da bekleiden soll. Und deswegen komme ich jetzt auch auf den Kern deiner Frage. Das ist jetzt wirklich sehr zerfasert dahergekommen. Und ich finde, da muss jetzt jemand hin, der, ich sag's mal ein bisschen plakativ, so für Zucht und Ordnung sorgt. So, ne? Und die ganze Lage, auch in fußballerischer Hinsicht, ein bisschen beruhigen kann. Da geht's jetzt, glaube ich, nicht in erster Linie um den spielerischen Ansatz, der für diese Mannschaft der wichtigste ist oder der passende ist. In zweiter Linie schon, aber in erster Linie muss, glaube ich, erstmal jemand her, der so ein bisschen die Gemüter runterkühlt, die Leute auch wieder daran erinnert, dass sie gute Zweitligaspieler sind und die Mannschaft irgendwie so schmiedet, dass da wieder so ein Geist entsteht, der auch zu einem Glauben an sich selbst wieder führt, denn der war zuletzt vollends verloren gegangen.
Das hat man gemerkt, weil am Ende ist es ja auch, finde ich, so immer der Punkt gewesen, wo der Trainer eigentlich am wichtigsten ist innerhalb eines Spiels, kurz nach der Pause. Da war der HSV immer am schlechtesten. Also das soll jetzt nicht so hart, oh gut, dann klingt es halt hart, ist halt so. Also es waren immer die Spiele, auch gegen Magdeburg, da ging es kurz den Bach runter mit der roten Karte, wo sie noch gewonnen haben. Und danach sehr viele Gegentore in dieser Zeit, sehr, sehr viele Torchancen zugelassen, wo Daniel Heuer-Fernandes manchmal noch einiges weggemacht hat. Und das hat jetzt, und das hat wirklich auch auf den Vibe gekillt. So, und dann gab es auch Auswechslungen, finde ich, die dann auch nicht so richtig zum Spiel gepasst haben. Zum Beispiel Marco Richter hat sehr, sehr viele nicht so gute Spiele gemacht, wo er sehr lange dann spielen durfte. Jetzt hat er gegen Schalke eigentlich noch, ja, war einer der Besten. Da musste er dann relativ früh runter. So, Davy Selke auf der anderen Seite, der kann gar nicht so lange spielen, weil er einfach sehr, sehr viele Verletzungen hatte, auch gar nicht für diese Anzahl an Minuten eingeplant war. Der spielt dann durch und Otto Stange kommt neben ihn rein, der aber eigentlich gar nicht so zu Königsdörfer gepasst hat. Das ist ja aber auch eine Herausforderung jetzt für den neuen Kandidaten, aus einem großen Kader, trotz einiger Verletzungen mit Glatze, Reis, das sind natürlich zwei wichtige Spieler, die gerade nicht dabei sind, aber immer noch konnte es sich der Trainer erlauben, Manuel Ferrei 90 Minuten auf der Bank zu setzen, Bakariata häufig 90 Minuten auf der Bank zu lassen, Jean-Luc Dompé hat nicht gespielt. Also da ist schon ganz schön viel Potenzial da. Ist das auch ein Punkt gewesen, wo man dem Trainer dann vielleicht auch ein bisschen nachgesagt hat, hey, du hast hier diese Spieler auf der Bank gelassen, du hattest nicht die Lösung, und jetzt auf den neuen Kandidaten bezogen, wie sage ich das? Das muss ja auch jemand dann präsentieren können. Du musst doch jemanden jetzt haben können, der sagen kann, hey, ich habe hier 26 zweitligareife Spieler, das ist mein Ansatz, das ist meine Strategie, das sind meine Spieler, die ich dafür nutzen will. Welcher Kandidat ist denn für dich da so der, der mit diesem Kader das Beste anstellen kann? Sorry, war ja, wieder ein bisschen lang.
Nein, ich weiß schon. Also ich fange nochmal, ich komme gleich auf die Kandidaten zu sprechen, aber so den Überblick zu behalten beim In-Game-Coaching, wenn es hektisch wird, da finde ich, unterscheiden sich die guten von den sehr guten Trainern und du sprichst Aufstellung und Auswechslungen an. Das sind natürlich immer Detailfragen, die man diskutieren kann. Da sage ich immer, das ist ein Fußballlehrer und das bin ich nicht. In letzter Konsequenz wird der wahrscheinlich schon ein bisschen besser wissen, was da zu tun ist, als ich zum Beispiel. Außerdem kennt er natürlich alle internen Abläufe. Aber du hast schon recht, da hat man sich zum Teil gewundert, auch gegen Schalke. Da wechselt er, glaube ich, die ersten Einwechslungen waren, glaube ich, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, Perrin und Hefti. Ja. Also eine stabilisierende Variante, so die zu dem Zeitpunkt man wählen konnte. Da hätte ich gesagt, aber okay, das ist Schalke. Wenn man die weiter unter Strom setzt, dann werden die wahrscheinlich gleich noch ein paar zappelige Aktionen hinten haben, Fehler begehen und dann kann man das Spiel zumachen. Stattdessen, heftig, ganz schlechter Tag, Perrin irgendwie in verunsicherten Haufen da reingeschmissen worden. Also das war nix. Jetzt auf deine Frage zu sprechen, zu kommen. Ach so, einen Aspekt hatte ich noch. Also es ist auch nicht eine exklusive Einschätzung von mir. Das sage ich auch ganz bewusst, dass das von außen drauf geschaut ist, ohne da jetzt eine Zahlentabelle oder Blutwerte oder sowas parat zu haben, dass die Mannschaft nicht fit genug ist, um 95 Minuten dominanten Fußball zu spielen. Das habe ich jetzt irgendwie schon öfter gehört und dann auch mal ein bisschen so drauf geschaut. Es ist zumindest ein Eindruck, dass es damit auch zu tun haben könnte. Der Trainer, der jetzt kommt, hat natürlich, sagen wir mal, eine herausfordernde Gesamtlage. Deswegen komme ich wieder auf einen Eingangsaspekt zu sprechen. Also ein Rookie wird das jetzt wahrscheinlich nicht werden. Mein Gefühl ist, dass so ein Typ wie Urs Fischer, der einen fußballerischen Ansatz pflegt, der nach Tim Walter ganz und gar nicht gepasst hätte. Das wäre ein extrem krasser Stilbruch gewesen, der so wahrscheinlich nicht die Tat umzusetzen gewesen wäre. Jetzt geht's darum, Ordnung, Ruhe und Aufgabenverteilung sehr klar zu formulieren, sehr deutlich den Spielern einzuimpfen, so dass sie es verstehen, so dass jeder ganz genau weiß, was er zu tun hat. Das kann, glaube ich, Urs Fischer. Okay. Zudem ist das der Typ, der, sagen wir mal, auch so aufgeregte Umfelder mit so einer Schweizer Bierruhe irgendwie relativ entspannt weglächelt. Zweiter Kandidat, den ich eigentlich sehr weit vorne sehe, ist Bruno Labbadia. Ne? Also da sagt man jetzt auch, komm, kalter Kaffee, war doch schon zweimal, was soll denn das? Ja, das stimmt. Gibt aber ein paar Aspekte, die echt, finde ich, für ihn sprechen. So eng befreundet mit Stefan Kunz, die waren damals in Kaiserslautern halt Zimmerkollegen und der wohnt ja in Hamburg, der Bruno. die sprechen, die tauschen sich aus, ist so ein Gedanke, der so ein bisschen nahe liegt. Das muss jetzt natürlich nicht ein Argument dafür sein, dass der auch passt, aber der kennt natürlich diesen aufgeregten Zappelhaufen, die Volksbühne im Volkspark, so, ne, was da alles so an Herausforderungen dazukommt. Da ist er sich drüber im Klaren. Ich halte ihn für einen sehr guten Trainer, der nicht bei jeder Station, sagen wir mal, so mit seiner Art durchgedrungen ist, dass es dann auch zum Erfolg geführt hat. Wie bei allen Kandidaten gibt es da unterschiedliche Meinungen, das ist mir natürlich völlig klar. Aber okay, der mag den HSV, der kennt den HSV, der bräuchte vielleicht noch, sagen wir mal, auch zwei frische Co-Trainer, so wie Merlin Polzin und Loic Pavé an der Seite, um so ein bisschen generationsübergreifend zu kommunizieren und vielleicht auch ein paar taktische Input oder Influence, Einflüsse noch mit aufzunehmen.
Da sind natürlich zwei Namen, die einiges erreicht haben in ihrer Karriere. Das muss man auf jeden Fall konstatieren. Urs Fischer, finde ich, vom Typ her hast du recht. Das ist einer, der hat erstmal aufgestiegen. Er hat wahnsinnige Erfolge in der ersten Liga gefeiert mit Union Berlin. Fußballerisch hat man aber jetzt auch gesehen, dass der Steffen Baumgart-Ansatz wirklich fast gar nicht funktioniert hat und wirklich auch oft nur wegen Einzelaktionen durch Dompe oder Glatzel oder Elfarte, die mal funktioniert hat. Jetzt, Urs Fischer, was gibt dir da den Optimismus, dass der diesen Twist findet aus defensiver Stabilität, aber trotzdem immer noch genug Offensivpower?
Offensichtlich kann er seine Ideen so vermitteln, dass das bei den Spielern gut einsickert und dass die in der Lage sind, das umzusetzen. Also du hast ja vollkommen recht, wie Union Berlin dann auch in den Zweitliga-Jahren, sagen wir mal, Fußball gespielt hat. Das war jetzt, sagen wir mal, außerhalb der alten Försterei jetzt nichts, was da Leute so zum Zungenschnalzen animiert hat. Das war pragmatischer Ergebnisfußball, aber natürlich kampfbetont mit einer hundertprozentigen Grundhaltung, die man erkennen konnte und die ja, hast du ja gesagt, ne, auch zum Erfolg geführt, aufgestiegen in der Bundesliga etabliert, die haben Champions League gespielt, haben auch Geld natürlich zur Verfügung gehabt, das darf man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen, aber das braucht einen, der diese Brücke eben schlägt, ja, zwischen Investitionsvermögen, einer klugen Kaderplanung und das Ganze dann eben auch strukturiert auf den Rasen zu schicken. Und das hat der super gut gemacht, finde ich. Ich habe den ein paar Mal kennengelernt, das spielt jetzt eine Nebenrolle, aber ich finde, das ist auch einfach ein angenehmer Typ, unprätentiös, jemand, der irgendwie in der Sache unterwegs ist. Fußballerischer Ansatz, ja, schön und gut. Und die freuen sich hier auch, alle Stadien ist meistens ausverkauft, dass ja hier eine gute Party ist im Volkspark. Der ein oder andere hat sich vielleicht auch schon so ein bisschen komfortabel gemacht in der zweiten Liga. Ja, wir gewinnen öfter, als wir verlieren. Stadion, wie gesagt, Event ist gut, so, ne? Aber unterm Strich geht es beim HSV ganz exakt um eine Sache. Die müssen, die wollen, aber ich sage, die müssen. Endlich wieder hoch. Mit jedem Zweitliga-Jahr wirst du finanziell weiter abgehängt. Mit jedem Jahr in der zweiten Liga sind da jetzt schon der Zweitliga-Dino kurioserweise. Verlierst du an Substanz und der Abstand zu den Mannschaften, ja, dann auch so, ich sag mal so wie Mainz oder Augsburg oder ja, möglicherweise sogar auch St. Pauli, wird dann eben größer, weil die sich ein Polster anfressen oben in der ersten Liga und dann natürlich auch in die Substanz investieren können. Also da ist der HSV in der Pflicht, sehr dringend die richtigen Entscheidungen zu treffen, die dann eben auch zum Erfolg führen müssen. Und da muss der Trainer jetzt wirklich super gut passen, sonst ist das natürlich auch, sagen wir mal, ein schlechtes Zeugnis für die Entscheidungsträger.
Da bin ich bei dir. Und deswegen auch nochmal auf Labbadia zu sprechen zu kommen. Entscheidungsträger Stefan Kunz, du hast die Freundschaft angesprochen. Ich finde, da gibt es natürlich immer die beiden Seiten. Auf der einen Seite, ja, super, die kennen sich, die sprechen vielleicht dieselbe Fußballsprache und du hast den Twist ja auch ganz gut angebracht, vielleicht mit jungen Co-Trainern, die eine modernere Spielidee reinbringen. Auf der anderen Seite, oh ja, die kennen sich, die sprechen dieselbe Fußballsprache. Ist das jetzt so zielführend? Und Bruno Labbadias letzte Station bei der Hertha und bei Stuttgart vor allen Dingen haben ja eigentlich gezeigt, vor allen Dingen dann im Vergleich danach beim VfB Stuttgart mit Sebastian Hoeneß, dass Labbadia vielleicht manchmal die Ideen nicht so ja aus ihm rauspurzeln, wenn du eben junge, talentierte Offensivspieler hast. Denn der Unterschied war ja wirklich super krass zwischen dem, wie er gespielt hat beim VfB Stuttgart und dann Sebastian Hoeneß mit einem ja ganz anderen Ansatz, der auch direkt Früchte getragen hat, der direkt die Relegation dann auch souverän gewonnen hat. Und beim HSV habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ähnliche Muster sein könnten. Ein Ferrei, ein Dompe, so Spieler, die da auch eine Idee an die Hand gelegt bekommen müssen. Da weiß ich jetzt nicht, ob Bruno Labbadia, gerade auch wenn du siehst, okay, der war hier schon zweimal, das spricht sich ja rum in der Mannschaft, der muss ja auch ernst genommen werden, der muss ja auch wirklich, und das klingt immer so als Ausrede für die Spieler, aber der muss ja auch direkt eine Autorität mitbringen. Und ich weiß nicht, ob Bruno Labbadia bei allem Respekt vor seinen Leistungen als Spieler und als Trainer, die im Jahr 2024, dann 25, immer noch hat.
Ja, also mal vielleicht so Punkt für Punkt. Also da hast du natürlich schon recht, ne? Also da so seinen Kumpel ins System zu holen, das hat natürlich immer auch so ein Buddy-Buddy-Geschmäckle, ne? Ist klar. Also ist das dann, sagen wir mal, eine Entscheidung, die auf Fakten und sachlichem Pragmatismus beruht, oder holt er da nochmal einen Freund zurück ins System? Also das ist zweischneidig, würde man dann, glaube ich, erst in der Nachbetrachtung beurteilen können. Das ist ja sowieso meistens so im Fußball, da hast du irgendwie eine Idee, die ist ganz gut, finden die anderen nicht, und dann klappt das, dann jubeln alle, und klappt das nicht, dann sagen alle, ich habe es doch immer schon gewusst. Also das ist schwierig, was den fußballerischen Ansatz von Labbadia anbelangt. Die letzten beiden Stationen, insbesondere Stuttgart, das fand ich auch irritierend, ehrlich gesagt, so ein bisschen aus der Entfernung betrachtet, weil ich jetzt bei Stuttgart mir das nicht so permanent so ganz genau angucke, aber ist schon eklatant. Sebastian Hoeneß, glaube ich, auch kommt noch dazu, dass das ein außergewöhnliches Trainertalent, kann man schon nicht mehr sagen, sondern den Status hat er verlassen, das wird ein großer Trainer, glaube ich, und der da natürlich irgendwie die Potenziale nochmal auf eine ganz andere Weise befeuert hat. Ob die hier Respekt vor dem empfinden, vor Bruno Labbadia, da glaube ich ganz fest dran. Also erstens könnte man sagen, seine erste Station beim HSV, das war glaube ich so um 2009 herum oder so, da waren einige noch nicht mal in der Schule von denen, die jetzt gerade beim HSV spielen. 2014, glaube ich, korrigiere mich gerne, die zweite Epoche.
Ja, 2015 ja, dann die Relegation.
Relegation in Karlsruhe, ja, dann noch über die Ziellinie gerückt. Das war eine außergewöhnliche Trainerleistung. Das darf man dann auch nicht vergessen. Ne? Da war der HSV eigentlich in einem ähnlichen Zustand wie jetzt gerade. Völlig zerfasert. Überhaupt kein gemeinsamer Nenner mehr. Ne? Auch keine fußballerische Idee, die man erkennen konnte, die da so gemeinsam verfolgt wird, sondern blanke Angst, nackte Angst. Und ja, es ist noch relativ früh in der Saison, aber ich sag mal, noch zwei verlorene Spiele, dann hast du den Anschluss nach oben auch mal langsam verloren, und dann wird das ein wahnsinniger Kraftaufwand, sich da noch wieder ranzusaugen. Sowas kann Labbadia meiner Ansicht nach schon über eine taktische Flexibilität oder sagen wir mal auch seinen Zugang zu modernem Fußball in Anführungszeichen. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Manch einer, der es beurteilen kann, sagt, nee, der ist echt absolut auf dem Stand und auch ein Typ, der sich da Einflüssen, sagen wir mal, nicht versperrt. Die anderen sagen, na, das ist schon eher so ein bisschen aus dem letzten Jahrtausend oder so. Ne? Da fände ich, wäre dann Bruno Labbadia in der Pflicht, dann auch zu belegen, dass er mit der Zeit gegangen ist. Das halte ich allerdings für sehr wahrscheinlich, dass das der Fall ist. Also wenn ich dem mal so begegne, dann macht er auf mich den Eindruck, als wisse der einfach alles und kriege auch alles mit. Und ich weiß, dass das ein Typ ist, der sich nicht sperrt, der sich Dinge anhört, der sich Meinungen anhört und die auch nicht dann so, ja, komm, ist gut, aber jetzt lass mich mal machen, weg, ignoriert, sondern das auch in sein System mit hineinlässt.
Also du hast mich jetzt überzeugt. Also ich bin wirklich nicht der größte Verfechter jetzt für einen Bruno Labbadia als Trainer, gerade auch, weil Steffen Baumgarts anders eben nicht so funktioniert hat. Aber man kann natürlich auch nochmal Nuancen finden. Labbadia ist vielleicht einer, der auch ein bisschen ja diese feinfühligen Skills hat, die man vielleicht bei einem großen Verein braucht. Das kann man von einem 30-Jährigen nicht erwarten. Das kann man vielleicht auch von einem jemanden erwarten, der jetzt vielleicht eher kleinere Vereine in der Vergangenheit trainiert hat. Beispiel Thorsten Lieberknecht war bei euch auch in den Listen mit drin. Sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht, weil er wirklich immer diesen Underdog-Charakter immer mitgebracht hat, bei Darmstadt, bei Braunschweig. Und das wäre zum Beispiel ein Kandidat, den ich jetzt überhaupt nicht sehen würde. Du, finde ich, hast es bei Labbadia gut rübergebracht. Wir müssen noch über einen Namen sprechen. Und das ist Ruud van Nistelrooy. Denn Ruud van Nistelrooy ist jetzt erstmal, wenn man mal außen vor lässt, dass er mal beim HSV gespielt hat, ja, der Exot in dieser Liste. Sonst sind es die gewöhnlichen Namen. Funkel, Wagner, Lieberknecht, also David Wagner, Sandro Wagner wäre zum Beispiel mal ganz cool. Aber Ruud van Nistelrooy.
Würde sie wohl nehmen,
ja. Ja, ich glaube, da fehlt noch die Lizenz, ne? Egal. Ruud van Nistelrooy, das ist natürlich auch immer bei vielen Fans Wunschgedanke. Ach man, das ist so einer, das sind noch große Zeiten von früher, auch wenn es für ihn persönlich gar nicht so gut lief hier. Das ist ein Name, vielleicht macht er sowas wie Xabi Alonso bei Leverkusen, so ein Ex-Spieler, der wirklich auch, ja, vielleicht für einige Spieler ein Idol war in der Vergangenheit. Wie konkret ist es denn wirklich? Ist es wirklich realistisch, dass Van Nistelrooy, der jetzt gerade bei Manchester United Interimstrainer war, davor Co-Trainer war und der auch einige Angebote aus der Premier League und der zweiten Liga in England hat, dass der sich wirklich den HSV antut?
Du sagst das gerade schon, ne? Ich habe das, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch im ersten Moment für so ein Wunschdenken-Szenario gehalten. Man will ja immer alle Nachrichten als Erster. Also da bin ich mit konfrontiert worden und hatte das überhaupt noch nicht gehört. Das gebe ich ungern, aber ehrlich zu und habe das dann auch erstmal ein bisschen an die Seite gelegt. So, naja, ja. Recherche, Zwischenstand, also das ist ein absolut realistisches Szenario, zumindest aus HSV-Sicht. Also da gibt's Leute im System, Entscheidungsträger, die da als große Fans gelten von Ruud van Nistelrooy. Was seine Trainerskills anbelangt, da gibt's ja auch wirklich Lob von berufener Seite und die Einschätzung, dass der da auch wirklich auf einem richtig guten Weg ist. In Eindhoven gute Spuren hinterlassen, jetzt beim Manchester United ja, Interim oder Übergangstrainer, aber ja, glaube ich, 4 Siege, 1 Unentschieden oder sowas in der Richtung. Also der weiß, was er tut. Das ist ein Typ, der seinerzeit als Spieler beim HSV einen super Start hatte. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das Ende unrühmlich, der wollte dann weg, der hat Stress gemacht und so. Da haben die auch sich ein bisschen geärgert hier über den, aber das ist ja nun auch, was weiß ich, 15, 16 Jahre her. Also das ist ein Typ, der so Glamour und diese Fußball-Drecksarbeit, finde ich, schon als Spieler irgendwie gut synchronisiert hat. So, ne? Das heißt, dass der natürlich eine Ausstrahlung hat, vieles absorbiert, so auch, sagen wir mal, so ein Club wie den HSV, ein stolzen Club, manchmal zur Selbstgefälligkeit neigend, aber sicherlich auch gut repräsentieren könnte. Ist das denn jetzt so dieser Großmannsgedanke, der dem HSV ja auch immer wieder attestiert wird? Na, jetzt holen wir mal einen Namen und gucken dann mal als zweites, ob das überhaupt auch so, sagen wir mal, fußballphilosophisch auch passt. Also ich habe den Eindruck, dass das ein sehr guter Trainer ist. Man sagt, dass der möglicherweise dann nicht so restlos davon überzeugt sein wird, wie das hier so gerade abläuft. Ne? So ein bisschen diese Zweitliga-Piefigkeit, der eine oder andere Entscheidungsträger in den unterschiedlichen Gremien, der jetzt auch dann auch mal vielleicht als jemand gilt, der nicht so ganz aus dem Fußballgeschäft in originärer Art und Weise zu Hause oder kommt und da sich zu Hause fühlt. So, das sind alles Dinge, die den möglicherweise abschrecken könnten. Soweit ich weiß, hat es da aber noch keine konkreten Verhandlungen gegeben. Interesse vom HSV ist da und Ruud hat, so wie ich das höre, zumindest mal ein offenes Ohr.
Das ist schon mal der erste Schritt, denn man könnte ja auch jetzt sagen, ach nein, komm, ich mach das nicht. Die sind da 7 Jahre in der zweiten Liga. Als ich damals da war, waren die noch besser und da ist es schon losgegangen und es hat sich in diesem Verein gefühlt nichts verändert, obwohl alle anderen Personen nicht mehr da sind. Dass er sich das theoretisch noch antun wollen würde, ist ja schon mal aller Ehren wert. Man muss ihn jetzt auch nicht zu hoch loben. Er ist auch mit jetzt fast 50 noch jetzt keiner, der große Errungenschaften hat. Ein Jahr bei Eindhoven, okay, sonst eher Jugendtrainer, Nationalmannschafts-Co-Trainer und solche Geschichten. Es ist jetzt auch für ihn nicht mehr ewig Zeit und der nächste Schritt muss halt sitzen. Und ob er das da dann den HSV wird oder vielleicht dann doch Leicester City, die jetzt gerade Trainer suchen in England als Aufsteiger in der Premier League, ja, ist es vielleicht dann fragwürdig. Aber was du sagst, diese Piefigkeit, die könnte so ein Kerl dem HSV vielleicht mal austreiben, so wie Xabi Alonso vielleicht dieses ewige Vizekusen-Gehabe in ja eben dort rausgeholt hat. Natürlich auch nicht alleine, aber seit er da ist, ist es ein anderer Verein. So muss man darüber reden und ohne das jetzt immer damit verbinden zu wollen. Wir schauen jetzt nochmal auf das. Das sind jetzt so die größten Kandidaten. Hast du noch einen Geheimkandidaten, der jetzt vielleicht noch gar nicht so genannt wurde, kürzlich bekommen?
Naja, also da muss ich schon sagen, ne, wir bewegen uns überwiegend im spekulativen Bereich. Es gibt noch keine klare Erkenntnis. Könnte auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass der HSV vielleicht nicht ganz optimal vorbereitet in diese ja doch absehbare Situation hineingegangen ist. Aber also das können sie und müssen sie jetzt auch beweisen, dass sie da jetzt.
Was meinst du damit nicht ganz optimal? War das ein bisschen unvorbereitet jetzt so also, auf dem Sonntagmorgen?
Ich finde, Stefan Kunz ist jetzt schon in der Pflicht zu beweisen, dass er da mit einer guten Idee jetzt reingeht. Ne? Also die sagen natürlich nach außen immer, also das ist unser Trainer und das gehört ja irgendwie so zur Branchenrhetorik, so dass der egal wo bis auf die letzte Sekunde mit Zähnen und Klauen verteidigt wird. Aber intern musst du ja anders handeln. Da musst du ja deine Konzepte, sagen wir mal, vielleicht nicht in der Schreibtischschublade, aber zumindest im Kopf haben. Und ich finde, dass Kunz und Klaus Koster da jetzt schon zeigen müssen, dass sie eine gute Idee haben, die auch, sagen wir mal, nicht aus so einer Laune heraus entsprungen sein könnte. Zu einem Geheimkandidaten, ich sag mal, Raphael Vicky könnte vielleicht noch jemand sein, der dem man was zutrauen kann. Also, ne, ist schon ein bisschen her, dass der beim HSV war, aber verliebt in Hamburg.
Erfolgreich bei Young Boys Bern. Also
bei Young Boys Bern natürlich eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Das kenne ich jetzt nicht die Details, aber das wirkte fast so ein bisschen merkwürdig, dass die den da vor die Tür gesetzt haben. Ich glaube, da ging es auch so ein bisschen um Spielstil und so, wo die nicht so zueinander gefunden haben. Aber das ist halt auch ein guter Typ, schon als Spieler gewesen. Offenbar auch sich jetzt als Trainer, sagen wir mal, so eine Reputation erarbeitet, dass er auch eine Respektsperson ist, so, ne? Und ja, der war, das ist halt, wie gesagt, ewig her, aber das war damals beim HSV halt nicht anders als heute, dass da viele Leute drumherum mitquatschen, dass du immer irgendwie so ein paar Brände löschen musst, auf die du eigentlich ganz gut verzichten kannst, so, weil du dich auf deine Arbeit konzentrieren willst. Also das könnte jemand sein, mit dem man sich beschäftigen sollte. Soweit ich weiß, hat es da auch noch keinen Austausch gegeben. Aber das kann ja noch kommen.
Das kann noch kommen. Ich habe auch in dem Artikel gerne reinlesen bei feverpitch.de Raphael Vicky als Kandidaten genannt. Und ja, also der kann ich nur beipflichten, kann gut moderieren, ist einfach auch ein, ja, man sagt immer ja Schweizer Bierruhe, aber der ist einfach so und musste bei Bern auch viele Verkäufe durchmachen, also von seinen Leistungsträgern, war auf dem ersten Rang, wurde dann entlassen, mittlerweile in der neuen Saison läuft bei Bern gar nicht mehr, also die sind nur noch Neunter, in der Schweiz ist das ja auch nicht so gut und kann sein, dass er...
Wenn ich darf, der Patrick Rahmen, der ja gerade bei Bern entlassen worden ist, der war... beim HSV-Schalke-Spiel im Stadion könnte, ne? Dann nimmt man ja dann sowas immer auch als Hinweis, aber der passt, glaube ich, so von seiner Charakterstruktur jetzt in diese Situation nicht hinein.
Patrick Rahm hat ja auch HSV-Vergangenheit als Co-Trainer. Was man jetzt aber noch konstatieren muss, das nächste Spiel in Karlsruhe wird ziemlich sicher von Merlin Polzin und Luik Favé geleitet. Beide gerade im Trainerlehrgang, im Fußballlehrerlehrgang. Die Prüfung steht kurz bevor. Das ist jetzt auch nicht ideal für die beiden, glaube ich, vor der wichtigsten Prüfung in ihrem beruflichen Leben, mal eben den HSV wieder in ruhige Fahrwasser zu führen. Gibt es bei den beiden, weil die jetzt so Holzin ist natürlich schon länger da. Der war schon Co-Trainer bei Tune und Walter. Und jetzt eben Baumgart als vereinseigener Co-Trainer. Und Loïc Favé kam jetzt im, für die ihn nicht kennen, 30 Jahre alt, ist Hamburger, war früher beim FC St. Pauli auch Co-Trainer unter Timo Schulz mit Fabian Hürzler zusammen, ist dann entlassen worden dort zusammen mit Timo Schulz und ist jetzt seit März in etwa beim HSV, eigentlich U21-Trainer. Und jetzt von den beiden gibt es da, auch natürlich sind es jetzt erst 2-3 Tage gewesen, aber wie ist der Eindruck über die beiden? Gibt es theoretisch das Potenzial, wenn es gut läuft, dass da wirklich nochmal umgeschwenkt wird auf eine Dauerlösung?
Ganz ausschließen kann man sowas ja nie. Das sind zwei, sag mal, um die 30-Jährige, ne, die eine blitzsaubere Reputation, sagen wir mal so, in fußballtaktischer Hinsicht genießen. Loïc Favé, du hast das angesprochen, gemeinsam mit Fabian Hürzler, Co-Trainer unter Timo Schulz. Also der gilt so, über den sagt man so, der hat eigentlich so die dasselbe Skillniveau wie Hürzler, vielleicht sogar noch ein bisschen geschliffener so in der Individualschulung, im Individualtraining. Der kommt da so aus der französischen Fußballschule und hat da wohl auch noch ein paar innovative Ideen. Also der hat so Trainerrüstzeug, das man braucht. Dasselbe gilt für Polzin auch. Ich glaube nicht, dass man den beiden einen Gefallen tun würde, jetzt in dieser Situation, wo es wieder irgendwie so aus einer Ecke heraus, der HSV steht wieder mal irgendwo so in der, mit dem Rücken an der Wand, da, das ist viel. Da so, ne, die richtigen Töne zu treffen in der Öffentlichkeit, ja, irgendwie auch so, sagen wir mal, so weiche Werte irgendwie zu bedienen, so wie bewegt er sich da jetzt auf dem Trainingsplatz und Mensch, jetzt hat er sich da wieder versprochen. Und wie sprechen die zu einer Mannschaft, wie stabil stehen die vor so einer Truppe, die ja jetzt sich natürlich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Also das sind Fragen, die ja mit einiger Wahrscheinlichkeit beantworten müssten. Also da sind die noch nicht an dem Punkt so. Ne? Da sind die als Duo vielleicht nicht gewappnet, nicht für den Fußball, aber für alles drumherum. Deswegen, ja, hast du recht, das ist jetzt natürlich mit dem Fußball, mit der Fußballlehrerprüfung und den HSV wieder auf den Bock zu setzen, so ganz schön viel auf einmal. Also weiß man, ich weiß ja gar nicht, ob man mit denen jetzt gerade tauschen wollen würde. Andererseits hat Stefan Kunz, also es ist klar, dass sie in Karlsruhe das Mandat haben. Stefan Kunz hat aber auch sehr klar gesagt, dass danach dann Neuer ran muss. Der sollte, das wäre so meine bescheidene Empfehlung von außen, sich das Fachwissen von Favé und Polzin unbedingt zunutze machen und die auch möglichst eng bei sich halten, denn das sind richtig gute Leute, die meiner Ansicht nach eine gute Trainerkarriere machen werden, aber jetzt gerade in dieser HSV-Situation, glaube ich, nicht für die erste Reihe auf Dauer gehalten.
Das ist eine umfassende Einschätzung. Vielen Dank, Sven. Wir sind gespannt, wie es beim HSV weiterläuft. Am Sonntag in Karlsruhe, wichtiges Spiel. Einiges, fast jedes Spiel, ein 6-Punkte-Spiel mittlerweile in der zweiten Liga, so eng, wie es dort in der Tabelle zugeht. Wir schauen, wer der nächste Trainer wird. Wir schauen, wie lang der auch durchhält und ob er das große Ziel Aufstieg erreichen kann. Vielen Dank, Sven. Schaltet ein bei Sky, wenn er über den HSV berichtet. Und dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Ansonsten natürlich Feverpitch Newsletter abonnieren. Ciao und bis morgen. Dann ist sind Malte Asmus und Pit Gottschalk wieder da. Tschüss.
Alles ist dunkel, aber mitten im Schwarz blitzen sie auf. Hell und funkelnd, die Angebote der Magenta Black Days.
Holt euch bei der Telekom die Sterne vom Himmel. Zum Beispiel bis zu 600 Euro Cashback in den neuen Magenta Mobiltarifen. Das und viele weitere Top-Angebote. Nur bis zum 3.12. und nur bei der Telekom.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.